Ja, grüßt euch. Es sind Semesterferien. Dementsprechend gibt es nicht so viel Aktuelles momentan zu berichten. Aber es ist eine gute Gelegenheit, mal wieder ein bisschen im Archiv zu wühlen. Und wir haben ja noch so einige interessante Aufnahmen so aus der Streikzeit. Das mag für die Leute, die sich nicht mehr daran erinnern können, schon so bald 2 Jahre her sein, nächsten Winter. Es ging damals so viel um das Thema, puh, was kann man überhaupt tun in diesem ganzen Klima, in dem wir uns bewegen? Wo liegen Möglichkeiten vielleicht doch, sich zu artikulieren als Student mit seiner Meinung gegenüber doch den übermächtig wirkenden Einflüssen der Ökonomie? Wir haben dazu ein Gespräch mit Alessandro Barberi geführt. Wir haben davon leider nur Fragmente aufnehmen können, deswegen wirkt es manchmal ein bisschen auseinandergerissen. Doch schon die einzelnen Themen sollten zumindest zur Inspiration reichen und euch zumindest in den Semesterferien angemessen Gedankenfutter liefern. Ich wünsche euch viel Spaß und man hört sich.
Also dieses nackte Überleben, ne, da kommen wir wieder zu dem Lebensbegriff zurück, aber dieses nackte Überleben ist natürlich jetzt eine Grundstruktur geworden und da könnte man ansetzen. Ne. Wollen wir, ich meine, ist das nur eine Gesellschaftsformation, zu der die Teile dieser Gesellschaft stehen? Ist das eigentlich, da müsste es jemanden geben, der jetzt einen Studierenden, der im Fernsehen ist, das kann ich doch nicht glauben, dass Sie, ne, sitzt mal da mit 50-Jährigen, ich kann doch nicht glauben, dass Sie das jetzt ernsthaft gutheißen, was hier abläuft. Sie haben doch alle Angst. Mehr und mehr Angst, es gibt überhaupt keine Einsätze mehr, die sozusagen über die rein ökonomischen Anordnungen hinaus verweisen. Ihr seid ja wahnsinnig. Also gewissermaßen als derjenige, der am Ende der Schule im Studium steht und sagt, jetzt pulvert ihr da in mich rein. Ihr pulvert in meine Generation rein. Die ist so hochgebildet jetzt. Die besten Leute und dann zieht ihr die Stellen ab. Ihr seid ja nicht ganz, ist das volkswirtschaftlich? Also wirklich frontaler Angriff, zum Beispiel im Namen der Ökonomie. Erzählen Sie mir doch nichts über Ökonomie. Das soll ja Ökonomie sein. Schauen Sie sich das an, was rauskommt. Das Wissen hätten wir. Aber die Leute müssen irgendwie, also die werden gekürzt. Warum seid ihr so wahnsinnig, in einer Wissens- und Informationsgesellschaft nicht das Wissen und die Information zu fördern? Das ist ja nicht zu glauben, ne? So ein Ton. Ihr, unsere Väter, ja so, ne? Generationenvertrag. Also ich glaube, sowas wird recht gut, das will ich schön schauen mal. Ne? Genau diese Frage der Angst, das irgendwo, das kursiert in meinem Kopf auch schon seit Jahren. Und eigentlich ging es darum, das wäre mal die ganz spannende Fragestellung, ne? Woher kommen diese ganzen Technologien der Angst, die ganzen Politiken der Angst, ne? Was ist Angst eigentlich ganz konkret? Und ich glaube, da spricht man ja die Leute auch an, ne? Jeder kennt das. Und es ist eigentlich so verrückt. Es ist so verrückt, dass die Angst zur Struktur wird. Ne? Also gerade an Unis, das ist ja, je weiter rauf, desto pathologischer wird die Sache. Ne? Naja, buchstäblich. Ne? Man lacht und gleichzeitig ist dieses Lachen aber die Befreiung von einer Angst, weil es auch so ist. Aber man darf es nicht sagen oder so. Ne? Also man darf bestimmt, und das wäre wieder der Punkt, was heißt, wir dürfen in einer Demokratie was nicht sagen. Wie bitte? Oder, ja, was denn? Wer verbietet einem Studierenden, zum Rektor zu gehen und ihn zu kritisieren? Es tut nur niemand. Das war das, wo ich zuerst gemeint habe. Ja klar, genau, ne? Das ändert ja nichts. Ne? Die Angst verteilt sich dann entlang der Bürokratie.
Also ich glaube, diese Angst kommt daher, dass man Angst hat, in dieser Gesellschaft nicht mehr wirtschaftlich verwertbar zu sein, sowie als Student,
Ja.
sowie als Universität. Und
Ja.
aufgrund dieser Angst halt einiges Abstriche macht. Also wie gesagt, die freie Diskurs es gar nicht anspricht, weil man weiß, das könnte einen aufhalten, das könnte einen schädigen, das könnte nach außen falsch
Genau, genau. Es denken alle nur mehr über sowas nach. Ne? Jeder denkt nur mehr über seine individuellen Konkurrenzsituationen nach. Und das ist der Horror. Das ist der Horror. Und das muss man mal sagen, das könnten Sie sagen. Ne? Also diesen Angstbegriff vielleicht stark machen.
Also an dem Punkt
Wir wollen keine Angst. Da gab es ein tolles Lied von Hansi Lang in Österreich. Keine Angst. Das Problem, das wir heute haben, ist, dass nicht zuletzt durch eine bestimmte linke Traditionslinie die Universität permanent in der Gesellschaft verankert wurde. Die Frage ist aber, ob Forschung, Bildung, Wissenschaft permanent gewissermaßen über ein Nutzenkalkül abgerechnet werden kann. Kann sie nicht. Das wäre meines Erachtens nach die fast übergreifende Perspektive einer modernen Politik. Also das könnten ja eigentlich alle Parteivertreter mal einsehen, ne? Dass es eben nicht mehr darum geht, sozusagen permanent über die Gesellschaft durchzurechnen, sondern sich zu überlegen, was ist es uns wert? Warum sind denn unsere Kollegen von der Musikhochschule nicht im Streik? Doppeltes Budget. Also, nee, die haben es geschafft, ne? Die haben klar gemacht, sozusagen, verkürzt gesagt. Die haben dieser Gesellschaft klar gemacht, entweder ihr wollt uns fiedeln sehen oder nicht. Und jetzt zahlen sie. Oder jetzt wird gezahlt. Logischerweise wollen wir ja. Wir wollen auch Hester haben. Das wollen wir haben. Warum geht das bei den anderen Disziplinen nicht? Das habe ich zuerst mit Goethe gemeint. Ne? Also, weil es das klassische Germanistenphantasma wäre, ne? Zu sagen, wollen Sie eine Goethe-Ausgabe oder nicht? Aber es gibt viele andere Sektoren, wo man das argumentieren kann. Also gerade Medien und Architektur, das ist ja fast angewandt. Ne? Also was sollen die Architekten sagen, wir bauen Häuser? Sollen die Leute, die irgendwie mit Medien zu tun haben, übergreifend, Gestalter, Medienkultursysteme, sagen, entschuldigt bitte, wir bauen die Grundstrukturen einer Wissens- und Informationsgesellschaft. Und ihr wollt uns von dieser Gesellschaft abhängig machen? Das wäre ein Argument, oder? Wir sind diejenigen, die diese Gesellschaft bauen. Das wäre es, ne? Abbauen, aufbauen, ne? Also wir bauen bestimmte Dinge ab und wir bauen bestimmte Dinge auf. Also so könnte ich mir vorstellen, dass man da übergreifend auch argumentiert, ne? Und Leute auch bindet und zusammenbringt, weil das sieht ja jeder ein, oder? Das ist ja eigentlich für jeden nachvollziehbar. Also es kann keiner wirklich offensiv zugeben, dass er nur studiert, was ihm, wie Sie sagen, gerade reinpasst. Ne?
Das Studium soll kein Produkt einfach nur sein, sondern es soll auch darüber hinaus halt.
Wie soll ich sagen? Das Studium selbst kann gewissermaßen nicht, wie Sie sagen, synchron von der Gesellschaft abhängig gemacht werden, sondern diachron. Ne? Also wenn Leute studiert haben, sei es, sie gehen in die Forschung, aber gerade bei Medienleuten, Architekten ist es eine ganz andere Szene. Da gibt es Architekturbüros und dann wird es eh reinvestiert. Das ist der Punkt. Dann kommt das ja eh wieder an. Also ich denke, dass gerade in Weimar ist das doch sehr, sehr gut argumentierbar. Also Medien, was man in Medien macht oder Medienkultur studiert, gerade Medienkultur gilt da immer als abgehoben. Ne? Was aber dann stimmt, ne? Die Leute lernen bei uns lesen und schreiben. Ne? Ernsthaft. Ne? Also bei uns, so, ich merke das so bei den Studierenden auch, ne? Medienkultur, Mediengestaltung, da merkt man einfach, das sind die Tools. Und das Definieren solcher Tools hat noch nichts damit zu tun, dass man die Universität an die Gesellschaft verkauft. Oder an die Fachhochschule. Wissen Sie, was ich meine? Präsentationstechniken zu machen, ist beides. Aber an der Universität sollte man es nicht gewissermaßen automatisch an den Markt anbinden. Und das wäre eine Strategie, wo ich denke, dass gerade politisch was drin ist. Das kann man doch vermitteln. Wollen Sie das oder wollen Sie es nicht? Wollen Sie, dass wir Ihnen gute Informationssysteme aufbauen oder wollen Sie es nicht? Brauchen wir das, brauchen wir es nicht? Also da liegt doch eh alles in der Luft. Ne? E-Government etc. Ne? Also mehr und mehr könnte man wirklich sagen, diese Gesellschaft funktioniert nicht mehr über die Gesellschaft, sondern über die Information. Das wäre, glaube ich, auch eine Perspektive, gerade in Weimar, ganz interessante politische Problematisierungslinien in den Raum zu stellen. Also wie gesagt, wir wissen alle, und genau daher kommen ja diese Stimmen, dass Universitätspolitik, Hochschulpolitik immer mit einem bestimmten Idealismus zu tun hat. Das ist klar, nicht? Also Idealismus in dem Sinn, dass sie individuell die Zeit investieren müssen. Der Punkt ist aber derjenige, dass sie mit Sicherheit, und das habe ich auch des Öfteren versucht heute in den Raum zu stellen, dass sie mit Sicherheit, wenn sie sozusagen einen Mikroraum definieren, auch etwas erreichen können. Und das ist gewissermaßen, das ist gar nicht Optimismus, sondern es ist einfach, wie ich sagen, das ist das klassische Gewicht des Realen. Es ist möglich. Wenn Sie es definieren und sich es vornehmen, dann können Sie es tun. Und das ist ja gewissermaßen eine kollektive Resignation, die ja nicht nur die Studenten betrifft momentan. Ja. Also das größte Problem, vielleicht ist das eine schöne, oder versuchen wir eine schöne Antwort auch darauf zu geben, das größte Problem ist das, was man irgendwie diese Politikverdrossenheit nennt, was ja ein komischer Begriff ist, ne? Der Tendenz nach, und vielleicht können Sie es an sich selbst ja ausprobieren gerade, der Tendenz nach ist, glaube ich, das Problem, dass niemand mehr repräsentiert werden will. Wissen Sie, was ich meine? Also es gibt permanent eine Tendenz zur Partizipation, alle wollen partizipieren, die Hierarchie muss permanent flacher werden und niemand merkt, dass sozusagen diese links- und rechtsradikalen Tendenzen damit eigentlich gestärkt werden. Also man könnte fast sagen, es gibt sowas wie ein Faschismus ist viel zu blöd, der Begriff. Ne? Es gibt sowas wie ein Alltagsfaschismus. Ne? Also der gewissermaßen, das was die Politik ist, das was die Repräsentation ist, permanent nur, ja, das Quatschen und das passiert nichts etc. Und das ist so eine allgemeine Tendenz. Und da denke ich, dass gerade eine jüngere Generation einen großen Einsatz machen könnte, der mit Nachdruck auch ernst genommen werden würde, wie ich meine. Und das ist wirklich nicht Optimismus. Eigentlich ist das ist die Grundlage unserer Verfassung, auf die ich als Österreicher im Übrigen auch vereidigt bin. Und das ist nicht Optimismus und das ist auch nicht Idealismus. Man kann es machen. Man muss subjektiv einfach den Mut und die Kraft aufwenden, sich auch hinzustellen und Argumentation durchzuziehen. Und gerade Sie als Studierende sind aufgerufen, das zu tun. Das sollten wir Ihnen ja eigentlich lernen. Also, wenn Sie jetzt entschuldigen, dass Sie die Kollektivsubjekte mal so in den Raum stellen. Ne? Sind immer angehört und auch wieder nicht angehört. Aber das ist der Punkt, um den es geht. Das ist Demokratie. Sie sind aufgeklärte, sollten es zumindest sein, aufgeklärte Bürger, so wie ich. So, ne? Und das ist da können wir wirklich das ganze Bildungssystem wieder, ne? Strukturell vertrottelt. Dieses System schafft es nicht. Von der Schule weg, ja? Schafft dieses System, und ich merke das ja auch, ne? Solange es nicht her, dass ich studiert habe, aber man merkt ja gewissermaßen diese, wie Sie sagen, Verschulung in den Subjekten, die Ängste, die da sind. Ne? Das wären Fragen, die im Bildungssystem. Woher kommt diese scheiß Angst? Woher kommt die? Warum haben alle nur Angst? Warum traut sich niemand mehr, was zu sagen? Und wir hatten das jetzt kurz nur unter vier Augen besprochen, ne? Aber Demokratie hieße, dass jeder von uns immer auch im Abstand von seinem Amt, von seiner Pflicht noch einmal eine andere Position einnehmen kann. Und das habe ich kurz so mit dem schlechten Begriff Alltagsfaschismus gemeint, ne? Dass die Leute mehr und mehr mit ihren Ämtern und Pflichten in eins fallen. Der Professor redet wie ein Professor, der Assistent wie ein Assistent, die Studenten wie die Studenten. Und niemand schafft den Abstand, Politiker wie die Politiker etc., Beamte wie Beamte. Und eigentlich gibt es keinen Raum der Öffentlichkeit mehr, könnte man vielleicht einmal supponieren. Denn der ist je schon, und das geht zurück auf die Frage mit den Demonstrationen, der ist inzwischen je schon medientechnisch kodiert. Das würde jetzt wieder ganz andere Strategeme für jede Politik aufwerfen. Ne? Und vielleicht kann ich nochmal sagen, was ich auch sehr wichtig finde in Bezug auf jede politische Aktion, dass man auch unpolitisch denken kann. Wissen Sie, warum ich das jetzt erwähne? Also unpolitisch denken können, das heißt den politischen Raum analysieren können, auf seine Strukturen hin befragen und nicht von der Aktion und von der Praxis abhängig machen. Ne? Also die Analyse nicht von der Praxis abhängig machen. Und wenn man dann einsteigt ins Politische, dann schauen, wie weit man sozusagen entlang dieser diskursiven Erkenntnisse in Mikrobereichen versuchen kann, eine Transformation einzuleiten. So wie ich es gesagt habe, Mikrokosmen definieren. Zum Beispiel, das ändert was. Ich mache es jetzt gerade, ne? Mache ich es eigentlich jetzt? Irgendwie vielleicht schon. Indem ich versuche, in diese Position einzutreten, um sie alle einzuladen, diesen Streik zu nutzen, um die Demokratie zu stärken. In ihnen selbst. Und in Relation zu anderen. Und unabhängig davon müssen wir es ein empirischer Versuch zu sehen, wie können wir diese Gesellschaft, ich sage es jetzt ganz banal nochmal, diese Gesellschaftsformation so begreifen, dass Transformationen möglich sind. Und da liegt sie irgendwo. Irgendwas haben wir seit 89, gibt es irgendwie so eine komische, Haltung, die so tut, als ob man nichts tut. Wissen Sie, was ich meine? Also man könne nichts tun. Das ist ständig irgendwie so in der Endung. Man könne nichts tun, alle buckeln gewissermaßen vor irgendwelchen Strukturen, die sie aber selbst gar nicht ausmachen können. Und das ist sehr eigenartig, meines Erachtens nach. Also war der Gedanke klar? Also ich versuche einfach klar zu machen an der Stelle, Sie können Demokratie ja nicht irgendwie finanzieren oder finanziell abrechnen. Das ist eine Frage unserer, wie Sie sagen, vielleicht sagt man es ganz Hausbach, unserer Zivilisation, unserer Kultur. Es ist eine Frage der Haltung, ob man Demokratie macht oder nicht. Und zur Demokratie gehört eben dazu, dass ich irgendwie Repräsentation auch abgeben kann und dann nicht permanent herumschimpf, wissen Sie, was ich meine, und polemisiere, der macht jetzt nur Blödsinn, weil immerhin habe ich ihn gewählt. Wissen Sie, was ich meine? Und auch wenn ich ihn nicht gewählt habe, haben ihn bei einer Wahl, wo zwei Parteien zur Verfügung stehen, was ja auch nicht sonderlich viel ist, aber wenn die anderen gewissermaßen 52% wählen, dann muss ich als Demokrat in dieser Legislaturperiode das auch akzeptieren. Und das sind so Kleinigkeiten, denke ich, wo wir noch viel zu arbeiten hätten. Ne? Also wir sind noch lang keine Demokraten, sagen wir das so. Also in den Köpfen und gerade die Bildung, gerade wo wir waren, Wissens- und Informationsgesellschaft, gerade hier wäre es eben wichtig, dass, ja, das wäre irgendwie noch Studentenschaft für mich, das wäre Universität. Dass das ein Hort ist, ist natürlich ein kleiner Traum, empirisch nicht einlösbar, aber darum geht es nie. Es geht dabei bei der Demokratie nie ums Empirische. Aus dem Empirischen können Sie die Demokratie nicht ableiten, das geht nicht. Die Demokratie ist ja regulativ. Das, und man muss gar nicht sagen, dass sie die beste Herrschaftsform ist, aber sie ist diejenige, die sagen wir, statistisch am genauesten verteilt.